Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 21. Mai 2024. Ich beginne mit einem unerfreulichen, schlecht gelaunten Thema, könnte man sagen, doch ich werde versuchen, auch da etwas Positives, etwas Konstruktives herauszufiltern. In den Schlagzeilen zu reden, geben fürchterliche Gewalttätigkeiten gegen Politiker. Zuletzt das Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico, aber auch in Deutschland vergeht kaum ein Tag mehr, an dem nicht berichtet wird über Übergriffe, über Handgreiflichkeiten, auch Gewaltexzesse gegenüber Politikern. Meistens wird das in den Nachrichten sehr groß dargestellt, wenn Politiker zur Linken oder aus dem Mainstream, aus der Mitte betroffen sind. Etwas diskreter behandeln das die Medien, wenn rechte Politiker Opfer von Gewaltaktionen werden. Man muss hier allerdings fairerweise immer hinzufügen, mit Blick auf Deutschland, dass rein zahlenmäßig Übergriffe gegen rechte Politiker häufiger stattfinden als gegenüber linken Politikern. Die entsprechenden Statistiken sind dieser Tage veröffentlicht worden in der Tageszeitung Die Welt, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei dieser Ballung von Gewalt, die ja auch Ausdruck von Unzufriedenheit, von einem großen brodelnden Unbehagen ist, drängt sich ja der Vergleich mit der Schweiz auf. Und hier scheinen wir in einer Art Oase der Glückseligen zu leben, in dieser Hinsicht, auch in dieser Hinsicht. Weniger solche Tätigkeit, es gibt auch Übergriffe, selbstverständlich, aber das Unbehagen, die Unzufriedenheit scheint sich in der Schweiz weniger in dieser handgreiflich brutalen Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Mehr als handgreiflich im Falle von Robert Fico. Dort ist es ja zu einem veritablen Mordanschlag gekommen. Und was könnte der Grund dafür sein, dass in der Schweiz eben weniger Gewalt in der Politik eine Rolle spielt? Ist der Grund dafür, dass die Schweizer von Natur aus friedlicher und freundlicher sind? Das ist zwar schmeichelhaft, aber ich würde diese These nicht unterschreiben. Ich glaube nicht, dass die Schweizer sozusagen mit einem überlegenen Moralgehen auf die Welt gekommen sind. Wir sind genau die gleichen Menschen wie alle anderen auch. Ich glaube, die Erklärung ist im politischen System zu suchen. Und hier hat die Schweiz eine Trumpfkarte, der sie sich meines Erachtens oder wachsende Kreise in der Schweiz, auch politische Kreise, sind sich dessen immer weniger bewusst oder blenden es aus oder haben andere strategische Ziele. Auf jeden Fall ist die direkte Demokratie hier ein ganz wesentlicher Befriedungsgrund für die politischen Verhältnisse in unserem Land. Denn direkte Demokratie bedeutet, dass die Schweizer nicht nur alle vier Jahre wählen können, sondern sie haben die Möglichkeit, auch während einer Legislaturperiode die Politiker zu korrigieren oder ihr Unbehagen zum Ausdruck zu bringen. Und zwar in Form von ganz konkreter Bestimmung, Auftragserteilung, aber auch als Ventilfunktion. Ich will nicht die direkte Demokratie als reines Gefühlsventil da herabwürdigen. Das ist sie auch, aber sie ist vor allem mehr. Sie ist nämlich die Grundlage der Selbstbestimmung der Schweizer in der direkten Demokratie, in ihrem Rechtsstaat. Das heißt, die direkte Demokratie sorgt auch dafür, dass die Identifikation mit dem, was die Politik macht und welche Entscheidungen getroffen werden, in der Schweiz viel größer ist als in anderen Ländern, als in repräsentativen Demokratien, wo eben oben und unten stärker auseinanderklafft. Und wenn man sich jetzt hineinversetzt in die Gefühlslage von Ländern, die deren Bevölkerungen gewählt haben, eben vor vier Jahren, und dann plötzlich stellen sie fest, in der halben Legislaturphase, dass die Politik auf einen Abgrund zusteuert oder Dinge macht, die sie nicht gesagt haben oder von denen man plötzlich realisiert, dass sie absolut fatal sind. Ja, was machen in diesen Ländern die Leute mit ihrer Unzufriedenheit? Sie können demonstrieren gehen, sie können ihren Unmut versuchen, verbal in Leserbriefen oder in Zuschriften zu artikulieren, aber wenn der Frust dann wirklich hochschlägt und wenn die Politik sich dann auch noch wehrt gegenüber diesen Unmutsbekundungen, dann kocht die Stimmung hoch. Also diese Gewaltaktionen sind auch eine Folge der institutionell gewollten Distanzierung zwischen oben und unten, sozusagen die institutionalisierte Distanz, Fallhöhe zwischen der politischen Elite und der Bevölkerung. Und wo diese Fallhöhe groß ist und wo sie dann auch von der Elite noch ausgespielt wird durch eben überhebliches Verhalten, da kann eben dieser Unmut, dieses Unbehagen auch in eine Gewaltbereitschaft umschlagen. Deshalb würde ich, wäre ich Politiker in Deutschland, würde ich diese Gewalttaten, und zwar ungeachtet gegen wen sie sich richten, sie sind zu verurteilen, das ist ein Krankheitssymptom einer politischen Gesellschaft gewissermaßen, eines Rechtsstaats. Ich würde das zum Anlass nehmen, um ernsthaft darüber nachzudenken, auch in Ländern wie Deutschland oder auch in anderen Staaten die direkte Demokratie nach schweizerischem Vorbild einzuführen. Für uns Schweizer wiederum ist das alles eine Mahnung und auch eine Erinnerung daran, wie wertvoll, wie wichtig diese direkte Demokratie ist und dass wir dieser direkten Demokratie Sorge zu tragen haben. Zum Beispiel eben darin, dass wir nicht leichtfertig unser Land da an die Institutionen der Europäischen Union andocken. Ich sage nicht, dass jeder, der in der Schweiz das machen will und der diese Rahmenverträge gut findet, sozusagen ein Ausverkäufer oder Verschenker der Heimat ist oder finstere Motive verfolgt. Es gibt solche Politiker, die diese EU-Anbindung wollen, weil sie ganz genau wissen, dass dann die Politiker in der Schweiz mehr zu sagen haben als die Bürger, weil die EU sozusagen die Verkörperung eines bürgerfernen, demokratischen, aber mit vielen Demokratiedefiziten behafteten Gebildes ist. Es gibt solche Leute, aber viele sehen es pragmatischer und machen sich einfach Sorgen, dass wenn die Schweiz da nicht Verträge mit der EU abschließt, in dieser und jener Art, dass dann unsere Wirtschaft leiden könnte. Aber ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass die EU und die EU-Institutionen Gift sind für unsere direkte Demokratie, weil die EU ist das Gegenteil der direkten Demokratie. Und meines Erachtens, das illustrieren eben auch diese Gewaltaktionen, ist mehr direkte Demokratie ein Gebot der Stunde. Nicht nur in der Schweiz, dort müssen wir sie pflegen, aber auch außerhalb und vor allem außerhalb der Schweiz. Die Nachrichten des Tages. Irans Präsident Raisi stirbt bei einem Helikopterunglück. Er war das Gesicht des Regimes, aber nicht dessen starker Mann. Ein Helikopterabsturz, offenbar ohne Fremdeinwirkung, ein Materialschaden. Und hier sehen wir nach Auffassung von Experten die Folgen der Boykottpolitik gegenüber dem Iran, denn die haben veraltetes Gerät, veraltete Maschinen und in so einer veralteten Helikoptermaschine ist nun der Präsident abgestürzt. Erlauben Sie mir zum Thema Iran noch eine allgemeine Beobachtung. Der Iran ist ja im Nahen Osten ein Land, das Unruhe stiftet und gefährliche Entwicklungen befördert. Der Iran selber hat eine Art Steinzeitregime, eine Theokratie, einen Staat, eine diktatorische Staatsform, gegen die sich zusehends Widerstand regt, aber nach Auffassung von Sachverständigen reicht das nicht aus, da dieses Mullah-Regime zu beseitigen. Aber was für mich immer sichtbarer wird, ist die Tragödie dieses Iran, dass in den 70er Jahren, das habe ich noch erlebt als Schüler, als noch der Schah von Persien das Zepter in der Hand hielt, dass man vielleicht diesen Schah, der damals sehr kritisiert wurde als autoritär und korrupt und untragbar, dass man rückblickend diesen Staatschef anders beurteilt. Denn der Schah von Persien, Reza Pahlavi, war ein säkularer Reformator seiner Gesellschaft, allerdings kein antireligiöser Betonkopf wie noch dessen Vater, sondern, wenn man die einschlägigen Bücher zur Kenntnis nimmt, hat der Schah den Klerus, dem islamischen Klerus, eine gewisse Liberalität gelassen. Und genau das hat sich dann für ihn zum Problem entwickelt, dass nämlich die Linken, verbunden auch mit den Studenten natürlich in Europa und international, dass die Linken zusammen mit diesen Mullahs den Schah gestürzt haben. Und der Schah hat sicherlich kein lupenrein demokratisches Regime geführt und es gab da gewiss viele Missstände, die zu dieser Unzufriedenheit beigetragen haben und zum Durchbruch letztlich dann dieser theokratischen islamischen Strömungen. Möglicherweise hat diese Regierung auch zu stark die Religion unterdrückt, ähnlich wie man das in anderen Ländern gesehen hat, in Ägypten oder in der Türkei. Es geht eben nicht, wenn eine säkulare Regierung sozusagen einen Kriegszug gegen die Religion führt. Aber rückblickend betrachtet, muss man sich schon fragen, ob man dem Iran und auch dem Nahen Osten einen Dienst erwiesen hat, jetzt auch von westlicher Seite. Und hier hat es viel, viel Protest gegeben gegen den Schah und damit ist eben auch die Neigung damals bei den Amerikanern zurückgegangen, dieses Schah-Regime zu unterstützen. Und so ist das Ganze zusammengebrochen und heute haben wir diese islamistische Theokratie, die sehr viel Krieg, Unfrieden und auch Zwist sät, die natürlich gegen Israel eine Vertreibungspolitik letztlich führt. Die Iraner möchten Israel von der Landkarte wischen. Das ist das erklärte Ziel, das ja einer der Regierungschefs, Ahmadinejad, einmal klipp und klar und glasklar zum Ausdruck gebracht hat. Und das wird meines Erachtens ausgeblendet. Und ich spüre, dass wenn ich mit jüdischen Schweizern spreche, die sich natürlich intensiv mit der Situation in Israel auseinandersetzen, dass die sich wundern darüber, mit einem gewissen Befremden, ja, Entsetzen, dass man sich hier viel zu wenig einen Begriff davon mache, welche Rolle der Iran spiele. Und ich höre in diesen Zusammenhängen auch viel interessanterweise viel anerkennende Worte, jetzt rückblickend sozusagen melancholische Worte. Warum habe man es nicht geschafft, diesen Schah da an der Macht zu halten? Da wäre der Welt und dem Nahen Osten und Israel sehr viel Unheil erspart geblieben. Setzt sich der Höhenflug des Goldes fort? Ein großes Thema. Der Wert des Goldes steigt und steigt. Und das ist natürlich Ausdruck der Tatsache, dass ein großes Misstrauen bei den Menschen vorhanden ist. Ein Misstrauen gegenüber den regulären Währungen. Ein Misstrauen gegenüber der Haushaltspolitik der meisten Staaten und auch ein Misstrauen gegenüber den politischen Behörden, Stichwort Enteignung. Man befürchtet, dass diese elektronischen und ordentlichen Finanzkanäle, staatlich kontrollierten Finanzkanäle, dass die früher oder später dazu dienen werden, die Menschen zu enteignen, weil die Staaten sind überschuldet, die Vereinigten Staaten von Amerika türmen Schulden auf Schulden und irgendwann muss da die Rechnung einmal bezahlt werden und der Höhenflug des Goldes ist natürlich Ausdruck eines kolossalen globalen Unbehagens und eines Misstrauens gegenüber dieser staatlichen Geld- und Währungspolitik und auch eine Facette der Gegenwart, die uns natürlich in Beunruhigung versetzen sollte. In der Neuen Zürcher Zeitung ist mir ein Text aufgefallen, der die generelle Linie da der Argumentationen aufzeigt. Ich zitiere, wenn die magische Kraft des Krieges erlischt, ein Scheitern Putins in der Ukraine wie im eigenen Land wäre eine Wohltat, nicht nur für die Russen, sondern für die ganze Menschheit. Ja, ich wundere mich dann immer oder schaue mit einer gewissen Bewunderung auf das Selbstvertrauen solcher Autoren, die sich mit dieser apodiktischen Universalität hier über wünschbare Ereignisse ausdrücken. In aller Regel kommen hier die sehr subjektiven Wünsche des Schreibenden oder der Redaktion zum Ausdruck. Also Entschuldigung, ich glaube nicht, dass ein Großteil der Russen sich im Moment danach sehne, Putin zu ersetzen. Wir hören im Gegenteil, dass 80% der Russen hinter ihrem Präsidenten stehen. Und dass diese Russen auch der Auffassung sind, dass der Westen im Begriff sei, einen nicht legitimen Stellvertreterkrieg zu führen gegen Russland, gegen die Russische Föderation, dass der Westen die Ukraine benütze, tragischerweise, um Russland zu schwächen. Und wenn da eine NZZ aus einem neutralen Land, aus der Schweiz, mit solchen Parolen, mit solchen Einschätzungen sozusagen hier formuliert, also die größte Wohltat wäre es, wenn dieser Präsident wegkäme. käme, auch für die Russen wäre es eine Wohltat. Ja, da setzt man sich schlicht und einfach offensichtlich, also nach meiner Beurteilung, über ein Mehrheitsempfinden der russischen Bevölkerung hinweg. Und das ist genau das Problem, das ist genau diese Überheblichkeit, die sich eins zu eins auch bei unseren Politikern abbildet, die sich mittlerweile ausmalen, sozusagen vorgaukeln, dass sie besser wissen, was für Russland gut ist, als die Russen selber. Und da sind wir beim Kern jener Missverständnisse und beim Kern jener Verblendung, die ich heute leider vor allem im Westen auf amerikanischer, aber leider auch auf schweizerischer Seite da beobachten kann. Übrigens hat sich Präsident Putin sehr beklagt über die sogenannte Friedenskonferenz auf dem Birkenstock. Er hat gesagt, das sei eine Konferenz, die sich direkt gegen die Interessen Russlands richte, weil dort der Versuch unternommen werde, den Russen Bedingungen aufzuzwingen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Und außerdem sei es abzulehnen und sei es ein Affront gewissermaßen, so hat er sich nicht ausgedrückt, so emotional redet er in aller Regel nicht, aber es sei daneben, dass die Russen nicht einmal eingeladen worden seien an diese Friedenskonferenz in Anführungszeichen. Und das ist natürlich ein Problem, dass die Schweiz sich da, wir haben schon oft darüber gesprochen, hergibt, eine Inszenierung aufzuführen, die ganz klar von den Gegnern Russlands orchestriert wird. Man darf ja Gegner von Russland sein, keine Frage, aber die Schweiz als neutrales Land hat sich eben aus diesen Fronten herauszuhalten. Aber man gaukelt sich vor, man bildet sich ein, man sei immer noch neutral. Und diese Lebenslüge, die ist unübersehbar. Sogar die, die die Friedenskonferenz in Anführungszeichen befürworten, haben ja inzwischen gemerkt, dass das eben eine sehr einseitige Sache ist. Und sie vermeiden auch den Begriff der Friedenskonferenz. Sie verwenden jetzt Formulierungen im Stil von einem Weg auf dem Friedenskonferenz. Zu reden gibt in der Schweiz auch der Austritt des sehr erfolgreichen Uhrenunternehmers Georges Kern aus der grün-liberalen Partei. Georges Kern, das ist der Chef von Breitling, hat diese Marke übernommen, als Unternehmer geführt und zu neuer Blüte gebracht. Sehr erfolgreich ist er da weltweit unterwegs. Und Georges Kern ist seit vielen Jahren ein Liberaler und auch ein Umweltschützer. Er ist einer, der sich zu diesen Themen oft geäußert hat. Und seine Ambition war bei der grün-liberalen Partei, die Anliegen des Umweltschutzes und des Liberalismus, der Marktwirtschaft, zusammenzubringen. Offensichtlich hat sich das nun in der Praxis als nicht ganz so verträglich entpuppt. Es gab da anscheinend unterschiedliche Vorstellungen. Und jetzt lese ich da im Tagesanzeiger einen Bericht auch von sehr kritischen Aussagen aus der GLP gegenüber dem Unternehmer Georges Kern. Auch der Politologe Michael Herrmann bringt sich da noch ein mit seinen Weisheiten. Ich möchte dazu etwas Grundsätzliches sagen. Ich finde es großartig, dass Unternehmer wie zum Beispiel ein Georges Kern in die Politik hineingehen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil die Politik etwas anders funktioniert als das Unternehmen, aber sozusagen die Hartnäckigkeit, die auch unternehmerischer Erfolg erfordert, sozusagen auch die strategische Klarheit und auch die Beharrlichkeit in der Verfolgung von strategischen Zielen. Das ist sicherlich in der Politik genauso gefragt wie im Unternehmertum. Allerdings können Sie als Unternehmer natürlich freier entscheiden, während in der Politik die Entscheidungsprozesse oft etwas labyrinthisch sind. Und ich mich stört hier jegliche Häme gegenüber jetzt Unternehmen wie diesem Georges Kern. Wir müssen Danke sagen. Zum Glück, Gott sei Dank, haben wir Unternehmer in der Schweiz, die sich politisch engagieren. Und ich hoffe, dass der Georges Kern auch der Politik in irgendeiner Form erhalten bleibt und dass andere Unternehmer sich jetzt nicht abschrecken lassen, sondern sagen, nein, erst recht. Also die Bedeutung des Unternehmers, jener Leute, die eben aus der Praxis kommen, die Arbeitsplätze geschafft haben, dass die in die Politik gehen, das ist wichtig. Und das politische System, auch in der Schweiz, neigt eben auch dazu, die Parteien neigen auch dazu, Politiker zwar mit Unternehmer mit offenen Armen zu empfangen, aber wenn sie mal da sind, ja, dann empfindet man sie oft als unbequem und versucht sie dann wieder etwas auszugrenzen. Es kommt zu Frustrationen und dann wieder zu Austreten. Und das ist nicht gut. Und diese Wagenburg-Mentalität in der Politik, die muss eben aufgemischt werden. Also mehr Unternehmer in die Politik, das ist ein ganz wichtiger Auftrag, vor allem in der Schweiz. Das darf man nicht Auf keinen Fall darf man das unterschätzen. Dann großes Interview mit Jean-Claude Juncker, dem früheren EU-Kommissionspräsidenten, auch im Tagesanzeiger, bin noch nicht darauf eingegangen. Da ist mir einfach aufgefallen, dass Juncker sich meines Erachtens sehr unqualifiziert über die internationalen Entwicklungen äußert. Er wird gefragt, ja, wie sehen Sie da den russischen Präsidenten Putin? Und Juncker gibt zur Antwort, ja, er sei mit dem eigentlich immer gut ausgekommen, dann aber sozusagen von einem Tag auf den anderen habe sich da der Putin verändert und habe eine andere Richtung eingeschlagen. Ich meine, das sind einfach unbedarfte Aussagen, meine Damen und Herren, für einen ehemaligen EU-Kommissionspräsidentin, Präsidenten. Die Frage der sogenannten Veränderung von Putin, die stellt sich ja vor dem Hintergrund auch der westlichen Politik. Und was sich sozusagen hier vor allem verändert hat, ist ja die Aggressivität nach dem Fall der Berliner Mauer gegenüber Russland durch die Amerikaner. Dass sie eben immer unversöhnlicher und intransigenter und sturer ihre NATO-Osterweiterung betrieben haben, natürlich auch auf Wunsch der entsprechenden Staaten. Aber man muss eben bei solchen sensiblen Vorgängen auch Rücksicht nehmen. Es geht hier um ein Militärbündnis, sozusagen in den alten Cordon Sanitaire der früheren Sowjetunion, die von Russland kontrolliert wurde. Und da kann man nicht einfach hineintrampeln wie der Elefant im Porzellanladen. Und dass der Juncker das ausblendet, zeigt mir, dass in der Europäischen Union, sozusagen im Mainstream, gar keine vernünftige, normale Diskussion über diese geopolitischen Verwerfungen mehr möglich ist. Auch der Juncker ist hier voll durchdrängt von seiner eigenen Propaganda. Unerfreulich, unerfreulich, gibt mir allerdings die Möglichkeit, das wenigstens hier in der Sendung aufzudecken. Die SP wirbt mit Nemo für ihren Prämiendeckel ohne Einverständnis des ESC-Stars. Ja, das ist auch eine interessante Facette jetzt zu diesem ganzen Gesundheitsknatsch, den wir da erleben mit Blick auf die Abstimmung über diesen Vorstoß der Sozialdemokraten. Also, dass die sozusagen tolldreist und tollkühn den Nemo einfach instrumentalisieren für einen Wahlkampf. Ich würde wissen wollen, was los wäre, wenn die SVP Ähnliches täte. Da hagelt es dann meistens etwas schärfere Vorwürfe, als wie wir sie jetzt in den Medien lesen können. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht bin ich da auch schon etwas überempfindlich als SVP-Mitglied gegenüber solchen Einschätzungen. Aber immerhin, das Ganze wird aufgedeckt, das Ganze kommt ans Licht und deshalb kann auch darüber diskutiert werden. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende meiner heutigen Sendung angelangt. Ganz herzlichen Dank. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Würde mich freuen, wenn Sie auch da dabei sind. Ein guter Start jetzt in die Nachpfingstwoche. Ich hoffe, Sie sind da auch etwas durchbraust worden vom Heiligen Geist oder wenigstens vom Weltwoche Daily Geist. Wir versuchen ja auch, unabhängig der Sprache, der Herkunft, sozusagen universelle Erkenntnisse zu vermitteln, bilden uns allerdings nicht ein, auf der gleichen Stufe wie sozusagen das Pfingstwunder zu stehen. Aber ein kleines Pfingstwünderchen versuchen wir doch jeden Tag hier sozusagen im Studio zustande zu bringen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut und noch einen schönen Tag.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.